Was Maria Theresia und Karl der Große mit dem Jogelland zu tun haben und wie die Kraftspendedörfer Jogelland entstanden sind, welchen Gegenwind es gab und was es in der Zukunft braucht, um weiterhin erfolgreiche Regionalentwicklung zu betreiben, hören wir in dieser Folge. Anton Doppler im Gespräch mit mir, Sonja Romira, im Jogelland-Podcast Geh, Schau, Hör.
Geh, Schau, Hör.
Menschen im Jogelland. Grüß euch und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Geh, Schau, Hör, dem Podcast direkt aus dem Jogelland. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei jemandem zu Gast bin, der für unser Jogelland so einiges geleistet und vor allem bewirkt hat. Anton Doppler, oder wie ihn die meisten in der Region kennen, als Doppler-Toni. Er ist im Jogelland, genauer gesagt in St. Jakob im Walde aufgewachsen, ist während seinem Leben immer da daheim geblieben und er ist verheiratet, hat 2 Kinder und einen spannenden Weg in der Region hinter sich. Vom Verkäuferlehrling, Gemeindemitarbeiter über den Versicherungsangestellten bis hin zum Gemeinderat ging es dann weiter zum Vizebürgermeister und dann auch zum Bürgermeister der Gemeinde St. Jakob im Walde. Später war er dann sogar im Nationalrat. Und was ganz wichtig ist, er war der erste Obmann der Kraftspendedörfer Jogelland. Sein Herz schlägt für die Region und genau deswegen reden wir heute mit ihm über, wie das Jogelland eigentlich entstanden ist. Wir sitzen heute bei ihm daheim in St. Jakob im Walde. Draußen ist ganz ruhig, man spürt die Natur ringsum. Und der Toni empfängt mich mit einer offenen Tür, einem warmen Kaffee und mich umschmeichelt da in seinem Büro ein wunderbarer Pfeifenduft. Ich sag's euch, da ist er richtig gemütlich und genauso auf so ein gemütliches Gespräch freue ich mich jetzt da. Lieber Toni, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich.
Freut mich auch.
So Toni, also vorab habe ich natürlich geschaut, was so ein bisschen über dich im Internet steht. Und siehe da, ich habe auf Wikipedia was gefunden. Also ich meine, wie viele Leute im Jogelland können schon sagen, dass sie einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben?
Ja, ich glaube, dass das nicht allzu viele sind, die was eben einen Wikipedia-Eintrag geschafft haben. Nur für mich hat sich das eigentlich, wie vieles im Leben, durchs Wachsen ergeben. Ich habe weder das eine Ziel oder das andere wesentlich gehabt, aber eben durch die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich immer vorgefunden habe und die mich natürlich sehr früh zum Jogelland geführt haben, habe ich so manches bewegen und erreichen können und daher hat das auch irgendwann einmal seinen Niederschlag in Wikipedia gefunden.
Also ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt tiefer eintauchen in die Kraftspendedörfer und alles das drumherum, was du da bewegt hast, klären wir mal eine kleine Frage. Warum heißt das Jogelland eigentlich Jogelland?
Ja, das gibt es an und für sich Überlieferungen dafür, dass unter Kaiserin Maria Theresia, die ja eine sehr volksverbundene Herrscherin gewesen ist, und die in St. Jakob im Walde ein Jagdhaus gehabt haben, dass der eben da durch die Lande gefahren ist. Und nachdem, dass sie sehr volksverbunden war, hat sie halt die Kinder gefragt, wie es heißen. Und sie hat natürlich immer wieder die Antwort gekriegt, Jakob, Jogel. Ist zwar statistisch nicht bewiesen, dass es mehr Jakob und Jogel gibt, da der Gang, aber scheinbar hat Maria Theresia gesagt, wie es heimgekommen ist, sie hat ein neues Land in ihrem Reich entdeckt, das Jogelland. Und das Jogelland wird im Wesentlichen ja vom Masenberg, von den Fischbacher Alpen und von Wechsel eingegrenzt. Und wir sind auf den Begriff nicht immer stolz gewesen, aber wir haben ihn im Wesentlichen nicht vergessen. Und das ist vielleicht auch das Interessante daran. Ich war ja in meiner Jugendzeit ein sehr sportbegeisterter Mensch. Nicht aktiver Sportler, sondern eher als Funktionär. Und mir hat immer wieder gestört, dass in Wirklichkeit Fußballmeisterschaften nur unter einer bestimmten Prämisse austragen werden dürfen. Und die Prämisse haben wir da in Jogelland halt wenig erfüllt und trotzdem haben wir einen Haufen Fußballer gehabt. Und so habe ich mich mit 21 Jahren bereits mit Freunden zusammen da und habe den Jogelland Fußball Cup gegründet, also das heißt eine wilde Meisterschaft, die wir damals durchgeführt haben, beginnend mit 6 Mannschaften, die sich dann ausgeweitet hat auf 12 Mannschaften. Und wir haben da illegale Meisterschaft geführt und das hat damals sogar dazu geführt, dass ein Sportreporter der Kronenzeitung einmal einen Artikel geschrieben hat. Er hat das Jogelland entdeckt, das ist genau das, was man in Wien über die Steiermark sagt, die Wüden hinter dem Semmering. Und so da ist er gefahren und war begeistert davon.
Ja, die Begeisterung rundherum ums Jogelland ist wahrscheinlich überall spürbar.
Ja, schon, ja.
Jetzt hätte ich aber nach dieser spannenden Erzählung gleich noch eine Frage. Wie war es denn dann überhaupt, dass es zu so einer Regionalentwicklung Jogelland, Kraftspendedörfer gekommen ist? Wie war denn da die Zeit, die Geschichte dahinter?
Naja, das ist auch relativ einfach zu erklären. Ich selber war eigentlich immer ein brennender Befürworter der EBG damals noch, der Europäischen Union, und habe da viele Möglichkeiten und Chancen gesehen. Und nachdem das dann der Beitritt geschafft gewesen ist, haben wir aber auch ich nichts mit in Wirklichkeit anfangen können, außer dass auf der Kammer in Hartberg unten eine gewisse Kollergärtig gewesen ist, der gesagt hat, wisst ihr das, es gibt 5 B-Projekte, und es gibt Liederprogramme, es gibt Geld von der Europäischen Union, wenn es was dort. Wir haben den aufgegriffen. Wir haben der Kollergärtig geglaubt und haben das gefragt, wie man's, und die hat uns begleitet. Und wir haben 5 B-Projekte umgesetzt, das sind vorwiegend landwirtschaftliche Projekte gewesen, von Urlaub am Bauernhof bis zur Direktvermarktung, von Mostschank bis hin zur Saatkartoffelanbau, hat sich das ergeben. Und nachdem das uns da begleitet hat, wir aber in der Region in Wirklichkeit ausgelacht worden sind, das aber wieder nur gegangen ist, wenn es größer ist als wir Gemeinde, also das kann St. Jakob noch nicht machen, war dann Strolleck bereit, dass man sagt, okay, wir erfüllen Kriterien, dass wir überregional eine Ortsentwicklung und eine ländliche Entwicklung in Gang setzen. Das war eben mit der Kuhle Gerti, die 5B-Projekte, das erste Liederprojekt 95 und die 2 Gemeinden Strolleck und Jakob, die von alle ausgelacht worden sind, weil es da nie was geben wird. Und schlussendlich, 5 Jahre später, waren wir 6-mal so groß, als was wir angefangen haben, weil sie es gesehen haben, wenn du was tust, ist auch was zu erreichen damit.
Ja, eben das Typische, wenn man am Anfang oft diesen Gegenwind ja richtig spürt und vor allem oft ist ja auch so, wenn man so einen Pioniergeist mit sich trägt, dass immer die anderen mal skeptisch sind. Wie ist denn das bei dir? Was ist denn so dein stärkstes Motiv da gewesen, dich da für die Region einzusetzen?
Naja, das stärkste Motiv, das ist gar nicht so einfach zu umschreiben. Für mich waren die Motive, mehrere Motive in Wirklichkeit maßgeblich. Eines der Wesentlichen ist da ist, dass man junge Leute in der Region hält. Und wenn du junge Leute in der Region halten willst, musst du was in die Hand nehmen, weil du musst was schaffen. Du musst Sportmöglichkeiten schaffen, du musst Arbeitsplätze schaffen, du musst ein Wohlbefinden schaffen und das braucht in Wirklichkeit eine Struktur und ein Geld. Aber das ursprüngliche und der wichtigste Gedankengang war immer der, wir müssen schauen, dass wir die Jugend, dass wir zumindest einen Teil der Jugend da gehalten werden, damit das Gebiet sich nicht entvölkert. Und das ist auch gelungen, weil wenn man heute schaut in den Orten, wie viel Bauplätze zur damaligen Zeit entstanden sind, wie viele Siedlungsgebiete, aber auch wie viele Firmen entstanden sind, die wir heute in Wirklichkeit oft immer selber ein bisschen in Vergessenheit schieren, weil sie einfach selbstverständlich sind. Und das Wesentlichste dazu war aber dann noch, wenn du die Region entwickeln willst, musst du den Leuten eine Hoffnung geben, eine Zuversicht, dass sie nicht ins Leere was tun. Und ich glaube, dass das mit denen gelungen ist.
Ja, ich muss auch sagen, ich selber auch als Jogelländerin, wie man so schön sagt, spüre das auch jeden Tag. Es ist auch so die Gemeinschaft, wie das auch gelebt wird. Man hat auch eine gewisse Identität, die man da spürbar erlebt. Wie würdest denn du aber auch sagen, wie haben sich denn vielleicht auch die Kraftspendedörfer jetzt im Laufe der Jahre verändert? Also wie wenn du jetzt sagst, so wie es am Anfang war oder vielleicht sogar in deiner Kindheit bis jetzt?
Naja, wie haben Sie die Kraftspeicherdörfer verändert? In Wirklichkeit ist das ein Projekt, das zum damaligen Zeitpunkt mit den damaligen Voraussetzungen für die Zukunft gestartet worden ist. Und natürlich haben sie die Kraftspeicherdörfer in den 30 Jahren auch weiterentwickelt und den Gegebenheiten einfach mehr oder weniger angepasst. Ne? War ursprünglich nur das Landwirtschaftliche wesentlich, dann ist das Touristische dazugekommen, dann ist aber auch das Wirtschaftliche dazugekommen, sprich Nanoprojekte. Also es hat sich in allen Bereichen etwas entwickelt und vor allem hat sich das natürlich auch immer entwickelt, so wie sich die Perioden in den Liederförderungen einfach ergeben haben, weil du immer wieder hast müssen, neu unterlegen, wie die Projekte von der Bevölkerung aus entstehen, weil es haben müssen immer von unten nach oben entwickelt werden. Das war das Maßgebliche.
Und wie du auch so schön sagst, es waren ja immer mehrere Leute auch beteiligt an dem Ganzen, weil alleinig
unmöglich
geht das natürlich nicht. Also die Gemeinschaft ist da, glaube ich, auch was schlussendlich dann ganz Wichtiges, auch wenn manchmal zu Beginn vielleicht ein bisschen Misstrauen oder manchmal sogar vielleicht ein bisschen Angst dahinter ist. Aber wenn man sieht, es läuft nachher, ja, dann läuft es, ja?
Wesentlich ist, dass man einfach Erfolge sieht, dass irgendwas passiert und das ist einfach gelungen. Aber es ist schon entscheidend, dass man Leute mit einbindet und Leute mitbringt und mitnimmt. Und das ist teilweise gelungen. Das ist nicht immer gelungen. Also da hat es sicher auch Rückschläge gegeben. Das war nicht alles so selbstverständlich, weil man vielleicht da nicht immer den richtigen Weg gefunden hat, wie nimmt man die Bevölkerung wirklich mit zum Erfolg. Aber meistens ist es gelungen.
Ist ja auch ein Lernprozess vielleicht. Ne?
Selbstverständlich,
dass, ja, man sagt auch, okay, jedes erfolgreiche Projekt, sagt mir auch immer, hat manchmal so Hürden, wo man dann aber nachher immer wieder drüber springen muss.
Ja,
um dann auch,
ja,
weiterzukommen. Und ich finde, das hat man bei deiner Arbeit auch wirklich so immer schön gesehen. Wenn du jetzt so aufs Jogelland im Allgemeinen draufschaust, du hast schon gesagt auch das Wort Tourismus und die Gegend, welche Rolle hat denn da für dich speziell die Natur und die Landschaft dabei, auch was aus Jogelland definiert?
Naja, die Jogelland-Landschaft ist was Einzigartiges. Und ich habe das immer versucht, ein bisschen zu umschreiben, auch im Zuge der Kraftspenderdörfer, was das Besondere ist. Man kann halt mit Sprichel alles begründen. Man kann sagen, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Man kann natürlich auch selber was erfinden dazu, warum was schön ist. Ich meine, ich muss selber was erfinden dazu, dass man das Gebiet umschreiben kann. Und bin dann eigentlich im Wesentlichen zu dem gekommen, dass das Jogelland deswegen eine Vorzeigeregion ist, weil wir Berge haben und keine Felsen. Weil wir enorm viel Schnee haben und keine Lawinen. Weil wir einfach die vier Jahreszeiten in der Gegend noch am meisten spürt. Und wenn ich mir das anschaue, Berge an die Felsen und Schnee an die Lawinen, heißt in Wirklichkeit, wir leben in einem Paradies. Weil wir an und für sich von außen keinen Gefahren ausgesetzt sind. Wir leben hier im Paradies, was mich dann im Wesentlichen zum nächsten Satz geleitet hat, über das dann manche gelacht haben, aber das dann auch ernst genommen haben, wenn sie es gesehen haben, wenn ich gesagt habe, würde man die Bibel heute schreiben, lege das Paradies nicht im Zweistromland, sondern im Jogelland. Und das war mein Motiv in Wirklichkeit.
Ja, das ist ein durchaus schönes und großes Motiv auch. Und jetzt da hast du das Schöne auch über die Landschaft und die Natur beschrieben. Aber das Jogelland ist ja vor allem auch durch die Menschen geprägt. Was zeichnet für dich jetzt so richtig die Menschen im Jogelland aus?
Ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen. Der Jogelländer ist eher als verschlossener, nicht unbedingt reisefreudiger und nicht unbedingt weltoffener Mensch dargestellt worden. Und hat sich im Wesentlichen sehr, sehr im engsten Kreis bewegt. Erst durch die Technisierung und Modernisierung ist der Jogler in Wirklichkeit auch, jetzt sage ich mal so, der sesshafte Jogler auch zum Pendler geworden. Und da war natürlich das Mürztal halt das Naheliegende. Und von dort weg ist ja dann eigentlich der Jogler fast als Schimpfwort entstanden, weil der dort umgemarschiert ist mit seiner Ehrlichkeit, mit seiner Gradlinigkeit, mit seiner Tüchtigkeit und mit seiner Bescheidenheit, hat er natürlich dort in der ersten Technisierung bereits die Moral zusammengehaut und dadurch ist er eher negativ angestempelt worden. Und man hat den Jogler immer ein bisschen so abwertend hingestellt. Erst der Peter Rosecker hat dann wieder durch seine Reiseberichte, die er durchs Joglerland geschrieben hat, wieder festgestellt, dass der Jogler ja eigentlich ein besonderer Typ ist. Und im Wesentlichen müssen wir uns an das orientieren, dass wir besondere Typen sein und dass wir uns selber an den aufgerichtet haben, was nicht immer positiv gewesen ist. Und das, glaube ich, ist gelungen. Wieder einen positiven Beigeschmack zum Jogler zu erzeugen und zum Joglerland zu erzeugen und eine Heimatverbundenheit und einen gewissen Heimatstolz zu entwickeln.
Was sind denn da für die persönlich auch diese positiven mentalen Werte dahinter? Was sagen wir, das ist genau das?
Naja, es hat man immer die Gefahr, dass man in Klischee abrutscht. Die wesentlichsten Werte im Menschen sind grundsätzlich Ehrlichkeit und der Zustrebigkeit. Abgesehen von dem, da brauche ich jetzt weder über moralische und kirchliche und religiöse Aspekte rein, aber die Ehrlichkeit und die Zustrebigkeit und vor allem das Wissen zu entwickeln, wie man dem Gebiet und der Region das Leben für Familien abbringt. Das ist das Entscheidende dabei.
Wenn du jetzt da so zurückschaust in dem Ganzen und in der Arbeit, wir haben jetzt geredet über die Personen, über die Landschaft, hat es für dich eigentlich in dem ganzen Entwicklungsprozess einen Moment gegeben, wo du gespürt hast, boah, jetzt gibt es das Joglerland so wirklich regional außer. Jetzt lebt's.
Oh ja, gibt's, aber da gibt's viele solche Momente. Aber einer der ersten und wichtigsten Momente war die Entstehung oder die Idee, einen gemeinsamen Kraftspenderkirtag zu machen. Weil mit denen ist es einfach gelungen, dass zuerst die zwei Orte die beieinander gewesen sind und dann eben die 10, 12 und schlussendlich die 21 Orte gemeinsam eine Festveranstaltung in August auf die Füße gestellt haben, wo alle zusammengehalten haben und alle mitgemacht haben und wo die Besucherströme in Wirklichkeit ja vorwiegend von außen nach innen gekommen sind. Und das war schon ein bewegendes Element, weil ja das im Vorfeld kaum denkbar gewesen ist. Und das hat natürlich auch zu dem geführt, dass vielleicht heute für junge Menschen nicht mehr ganz verständlich ist. Aber ich in meiner Jugend und in meiner Kindheit kann mich erinnern, verstehst, da ist ein Wanderweg bis zu der Gemeindegrenze gegangen und dann war der aus. Aus, fertig, Schluss. Weil da fängt eine neue Gemeinde an und da geht der nicht weiter. Und uns ist es damals gelungen, im Wesentlichen dann das Bewusstsein zu erzeugen, dass man gesagt hat, okay, wir machen das gemeinsam. Wenn ich von Jakob nach Weinigzahl gehe, dann muss das mit den Weinigzahlern abgestimmt sein, sonst wird das nichts. Und so ist schlussendlich dann ein Joglerland-Ras entstanden, der einfach alle Orte mit Wanderwege verbunden hat. Der Joglerland-Ras sind nicht viel Leute gegangen. Nur der ist ein Symbol gewesen für das, dass alle Orte sich verbunden sind und innerhalb der Joglerland-Ras weitere Wanderwege gemeindeübergreifend entstehen. Weil ja der Besucher selber mit der Gemeindeübergreifung nichts anfangen hat können, dann war das ja wurscht, wo die Grenze ist. Der wollte wohin finden. Aber wir haben die Grenzen aufgezogen und haben gesagt, bis da mal gehen wir und kein Tipp weiter. Und da hat sich, das waren dann für mich schon sehr wesentliche Momente, wo man gesagt hat, allerhand, die, was sie früher nicht einmal zusammengesetzt haben, die machen heute ein gemeinsames Projekt mit einer gemeinsamen Finanzierung, mit einer gemeinsamen Arbeitsaufteilung. Also das waren dann für mich schon bewegende Momente.
Also die Gemeinschaft wirklich spürbar gemacht.
So ist es, ja.
Sehr schön. Wir haben ja jetzt die Kraftspendedörfer Joglerland. Und wie ist denn eigentlich zu diesem Kraftthema dann gekommen, auch fürs Joglerland, dass das so repräsentativ geworden ist?
Naja, die Namensfindung hat sich, die war ursprünglich zwischen St. Jakob und Strolek an und für sich Grundaufgabe, einmal eine Namensfindung zu betreiben. Und in Wirklichkeit sind wir in der Namensfindung in mehreren Diskussionsrunden zu dem gekommen, dass eigentlich Kraftspende Dörfer ein positiver Ausdruck ist, den wir verwenden können. Wir haben dann selber zur damaligen Zeit wenig damit anfangen können. Ich habe dann zwar mal versucht, eine Beschreibung zu machen über das, aber wenn ich denke, dass dieser Ausdruck stammt aus dem Jahr 1995, da war das vielleicht noch jetzt nicht unbedingt der Zugang, den das heute hat. Heute wird ganz Österreich mit dem Wort Kraftspender, Kraftpunkte, Kraftorte, also das haben uns fast alle angekupfert. Also muss der Ausdruck nicht so schlecht gewesen sein.
Ja, und vor allem, wenn man im Jogelland ist, ist der überall sichtbar. Und ich finde auch, dass der sogar spürbar ist.
So ist es.
Ob das jetzt der Kraftspende Kirtag ist, die Urkraftarena in Fora, überall sichtbar, ja. Und wirklich spüren kann man es auch. Wenn du jetzt die Region anschaust und nicht nur zurückschaust, was würdest denn du so sagen für dich? Wo siehst denn du die Region in 10 Jahren?
Naja, die Region in 10 Jahren sehe ich genau dort, was die Leute daraus machen. Weil eine Region sich für sich selber nicht entwickelt. Eine Region kann sich nur verändern, wenn Leute, und da muss man natürlich auch sagen, das dürfen durchwegs junge Leute sein, das müssen nicht die Alten sein, aber wenn junge Leute versuchen, der Gang etwas Prägendes zu geben. Ich möchte mich da heute nirgends festlegen, aber grundsätzlich, es entscheidend ist immer, was die Leute tun. Und wenn die ja Zukunft haben, wenn die ja Hoffnung haben, dann entsteht was. Ich denke da bei uns zum Beispiel an die Jogellandloipen. Das hat uns niemand zutraut, dass wir eine Langlaufloipen mit Kompaktschnee gestalten kann, dass man die mit Flutlichtanlage gestalten kann und dass man da die modernste Loipen in Wirklichkeit auch in der Gegend entwickeln kann. Das hat man sich nicht vorstellen können. Aber entstanden ist das, weil Leute an das glaubt haben, dass etwas Besonderes machbar ist. Und ich sehe es ja auch gelang, genau dort in 10 Jahren, dass die Höllenköpfe, die was wir haben, reifen und so reifen, dass sie in Jogelland noch viel entwickeln.
Was würdest du denn diesen jungen Leuten, die da vielleicht dann zukünftig aktiv werden, so als Tipps in der Regionalentwicklung mitgeben, wenn du aus deiner Expertise und deiner großen Erfahrung da drüber redest?
Ja, du, was mitgeben ist nicht leicht, weil man ja 30 Jahre zurückschaut, ne? Dann ist das ja nicht so einfach, dass man da was mitgibt. Nur das Einzige, was sich, glaube ich, nie verändert hat in der Zeit, ist das, dass nur was entstehen kann, wenn man überörtlich nachdenkt und zusammenhält und den Mut aufbringt, gemeinsame Ideen zu entwickeln. Und das ist die Herausforderung an die Jugend, weil auch wir als Junge haben so gemacht und sind für Ältere oft immer nicht nur belächelt, sondern auch fast ein bisschen kritisiert worden. Und das darf sich heute die Jugend darstellen. Die darf sich, jetzt sage ich mal so, dem Alterslächeln auch nicht weiter stellen und der Alterskritik. Selber müssen sie was erfinden.
Wo sich was entwickelt, gehört immer ein bisschen Kritik dazu,
so ist es.
Um neue Wege zu gehen.
Ja.
Ja, zum Schluss hätte ich jetzt noch eine spezielle Frage an dich. Und zwar, es gibt ja bei uns im Jogelland ganz viele verschiedene Kraftorte. Was ist denn dein persönlicher Kraftort im Jogelland?
Mein persönlicher Kraftort im Jogelland ist die Romei. Den wenigsten in Wirklichkeit bekannt.
Ich kenne es auch nicht, ne?
Ja, ist aber sehenswert. Ist mit keinem Auto erreichbar. Also maximal mit einem kleinen Traktor erreichbar, aber mit keinem Auto, ist ein wunderbar schöner, romantischer Wasserfall und liegt genau an der Gemeindegrenze zwischen St. Jakob und Wolpach. Man erreicht es, wir sagen, von der Kegelhech weg in circa einer halben Stunde oder von Wolpbuch weg in circa einer Dreiviertelstunde. Also ein ausgesprochen schönes, romantisches Plätzchen, wo man an Wasserfall Fisch sieht, wo man eventuell, wenn man passend geht, auch noch Gamsen trifft. Das ist natürlich sagenhaft. Das ist ein Wasserfall, wo man Gamsen sieht. Und für mich war und für sich das Romai ein bisschen so der Anlasspunkt, einmal zu hinterfragen, für mich selber, woher kommt der Begriff Romai? Und bin da dann auf folgendermaßen auf eine Erklärung gestoßen, die mir auch irgendwie logisch erscheint. Und den Karl den Großen, jetzt muss man mal einen größeren Blick machen, war im 8. Jahrhundert. Damals war es Pflicht, so wie es heute noch ist bei den Moslems, nicht? Wenn die nicht andere Wohlfahrten machen, können sie nicht in den Himmel kommen. So hat das ja die katholische Kirche gekannt. Nicht? Jeder Christ, um den Himmel zu erreichen, hat entweder müssen nach Jerusalem, nach Rom oder nach Santiago de Compostela pilgern in seiner Lebenszeit einmal. Nachdem das die Leute, die dort nicht lesen haben können, hat man Symbolwege erfunden. Und man hat die Symbolwege von Sibirien aus, vom Nordkap aus, über ganz Europa gelegt. Und die Symbolwege haben geheißen, der Palmeri ist nach Jerusalem gegangen, der Pilgeri nach Santiago de Compostela und der Romaiweg nach Romai. Und der ist da durchgegangen. Und das Deis-Gebiet im Wesentlichen an Kreuzungspunkten von Wanderwegen, Pilgerwegen gelegen ist, ist ganz logisch, weil ansonsten gäbe es die Bezeichnung Sankt nicht, weil das war immer die Bezeichnung für Hospiz, für Pilgerwege, für Einkehrmöglichkeiten. Sankt Jakob, Sankt Lorenzen, Sankt Kathrin, also sehr, sehr vieles, was darauf hindeutet, dass eben dieser Romaiweg in der Gegend durchgegangen ist. Und daher denke ich mir, die haben es schon mal gewusst, was schön ist, und heute dürfen wir das trotzdem noch nutzen.
Ja, herzlichen Dank, dass du diesen ganz speziellen Kraftort vor allem jetzt da mit uns auch teilst und auch die Geschichte uns da ein bisschen drum herum erzählt hast. Lieber Toni, ich sage herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, die spannenden Einblicke und vor allem auch deine Herzenswärme, mit der du übers Jogland erzählt hast. Für alle, die neugierig geworden sind, auf unserer Website jogland.at gibt es mehr Infos zu unserem Kraftort von heute, Romai, aber auch zu allen folgenden Kraftorten, die wir jetzt in den zukünftigen Podcasts dann auch noch hören werden. Den Link dazu findet ihr dann auch in der Folgenbeschreibung. Lieber Toni, es hat mich wirklich sehr gefreut. Danke für deine Zeit. Pfiat euch und bis zur nächsten Folge von Geh, Schau, Hör.
Geh, Schau, Hör.
Ein Projekt der Liederregion Kraftspendedörfer Jogelland.
Unterstützt vom Bund, dem Land und der Europäischen Union.
Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns und bewerte uns.
Folge uns auf Instagram und Facebook und entdecke mehr auf www.jogland.at.